Hallo und herzlich willkommen zum Sabbatschul-Podcast. Im neuen Quartal wollen wir uns mit dem Hebräerbrief beschäftigen. Und das Thema der ersten Woche lautet der Brief an die Hebräer und an uns. Wir wünschen viel Freude beim Zuhören und gute Gedanken.
Ja, liebe Gäste, herzlich willkommen zu unserer Reflexion der Sabbatschule. Und ich habe hier im Kreis einige kompetenten Menschen, Geschwister, den Heinz, die Yvonne, den Christian und den Samuel. Und mein Name ist Bojan. Und wir wollen zusammen nachdenken und ja, so viel wie möglich hier hinein in den Hebräerbrief kommen. Und lass uns zu Anfang Gott bitten, dass er uns segnet. Unser Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns auch den Hebräerbrief gegeben hast. Und ja, wir können es schon schätzen, wie wertvoll er ist für uns und wie wichtig er ist. Und wir wollen es jetzt noch vertiefen, gemeinsam ringen, was wir noch entdecken, Herr, was uns helfen kann. Er ist nicht immer ganz leicht. Hilf auch denen, die erst im Anfang sind, Herr, dass sie auch etwas mitnehmen können in diesem Austausch. Sei du bitte deswegen mit jedem von uns, mit allen Zuschauern und Zuschauern, damit wir gesegnet werden durch deinen Heiligen Geist, der uns hilft zu verstehen. Das bitte ich dich im Namen Jesu. Amen.
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 Ja, wir haben ein neues Viertel, der Hebräerbrief, der ja gerade für uns Adventisten nichts Unbekanntes ist. Aber umso mehr versuchen wir ihn immer tiefer zu verstehen. Und ich würde so beginnen, dass ich euch frage, was ist denn euer Lieblingstext aus dem Hebräerbrief, den ihr besonders gern oder besonders oft zitiert, vielleicht im Gespräch oder in der Bibelstunde oder in der Predigt? Was ist euer Text, der euch sofort einfällt?
Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Auf das und so weiter ihr die Hoffnung empfangt. Nicht? Verlasst nicht die Versammlungen, wie etliche zu tun pflegen. Hebräer 10. Das sind so die Ermahnungen, die dort kommen. Aber die finde ich wirklich gut.
Ja. Dankeschön.
Hebräer 13,8. Jesus Christus, derselbe gestern, heute und in Ewigkeit.
Steht auch drin im Hebräer, ne? Dankeschön.
Mein Lieblingstext ist zufällig der Merkvers auch für diese Woche. Geduld aber ist euch nötig, auf dass ihr den Willen Gottes tut und das Verheißen empfangt. Mhm. Das ist mein Lieblingstext, weil ich damit eine besondere persönliche Erfahrung mit Gott verbinde. Gott hat diesen Text zu mir in einer Situation der Ungewissheit gesagt und ich habe da genau verstanden, dass ich Geduld haben muss. Und nach einigen Wochen hat sich dann auch mein Vertrauen, oder sagen wir mal, ich habe etwas gespürt, was Gott mir verheißen hat. Und es ist dann auch so gekommen. Und das war eine besonders glaubensstärkende Erfahrung auch für mich.
Schön.
Mhm. Also mich fasziniert sehr das 11. Kapitel vom Hebräerbrief. Mhm. Also die ganzen großen Glaubenshelden werden aufgelistet. Und dann immer dieses Pistei, durch den Glauben gewann Mose, durch den Glauben Noah und so weiter und so fort. Dieses durch den Glauben, das finde ich einfach so, das packt mich.
Schön, also es sind viele mächtige Themen im Hebräerbrief geballt. Ne? Also mich spricht auch einiges an, aber ich denke, den Text, den ich am meisten zitiere, auch in meiner evangelistischen Arbeit, ist Kapitel 4, Vers 14 bis 16. Ja? Wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte, sondern ja, einen wunderbaren hohen Priester, zu dem wir kommen können, ne? Zum Thron der Gnade. Das ist einer für mich der schönsten Texte. Ja, jetzt steht hier in unserer Einleitung von Sonntag, beziehungsweise es ist Sabbatnachmittag, dass es die früheste christliche Predigt ist und dass es fast so wörtlich ist. Habt ihr das Empfinden? Also früheste vollständige christliche Predigt. Also es wird hier so gesagt oder von dem Theologen, dass das fast so wörtlich ist und nicht so im Telegrammstil alles. Ein wörtlicher Brief fast. Habt ihr den Eindruck, wenn ihr den Hebräer lest?
Ich möchte einfach nur einen Kommentar geben, der sich darauf bezieht, dass das Hebräerbrief wahrscheinlich einer der durchkomponiertesten Texte im Neuen Testament ist. Es gibt Studien über die Literarstruktur des Hebräerbriefs. Die sind dermaßen ausgefeilt, dass wir nicht davon reden können, den Hebräerbrief hat einer einfach so dahergesagt, so in diesem Stil. Und daraus ist eine Literarstruktur gekommen mit einer klaren Mitte, klaren chiastischen Strukturen. Es ist dermaßen stark im Hebräerbrief wie in keinem anderen neutestamentlichen Text. Das ist eine Architektur, Textarchitektur, wie wir sie aus einigen Texten des Alten Testaments gewohnt sind. Und das kommt mir nicht improvisiert vor. Also egal, wie ich das jetzt auffassen soll, was du gesagt hast, ich glaube, das ist ein sehr durchdachter, ein sehr durchkomponierter Text. Mit einer klaren Mitte.
Spannend, vielversprechend. Wie empfindet ihr, wenn ihr den Hebräer lest?
Also für mich war das ein neuer Gedanke, muss ich ehrlich sagen, dass das eine Predigt ist. Ja, man kennt so viele Briefe und Bücher im Neuen Testament. Der Hebräerbrief wird ja auch Paulus zugeschrieben. Und ja, ich hätte jetzt nicht unbedingt spontan gesagt, Epheser, Philipper, Kolosser, das sind Briefe und das ist eine Predigt. Aber ich finde das einen interessanten, nachdenkenswerten Gedanken.
Also ich persönlich würde auch finden, für eine Predigt steckt viel zu viel drin.
Das ist eine lange Predigt.
Aber, ja.
Ja, vielleicht müssen wir uns nicht auf Predigt festhalten. Ich finde es aber schon interessant, dass er sagt, das ist so vollständig, also das ist so nicht so alles gekürzt. Ne? Den Eindruck kommt mir auch. Ich weiß nicht, bei unserem Studenten, der jetzt im Urtext alles lesen muss.
Für mich war das auch ein neuer Gedanke mit der Predigt. Aber ich finde generell, der Hebräerbrief, das ist so ein, er leuchtet irgendwie anders. Also er ist ein ganz eigenartiger Brief. Und wenn das die Predigt ist, also schon sehr lang, aber hat viel Inhalt. Vielleicht, also die Leute konnten das bestimmt damals fassen. So sonst hätte er es nicht so predigen müssen. Finde ich spannend.
Ja, was ist Predigt? Vielleicht haben wir auch ein bisschen eingegrenzten Begriff von Predigt. Ja. Die Predigt kommt, der Glaube kommt aus dem Wort Gottes, aus der Predigt. Ne? Da ist die Bibel schon ein bisschen breiter als so unsere typischen Predigten. Gehen wir mal ein bisschen in die Geschichte rein, was so auch in dieser Sabbatlektion angesprochen wird. Was waren so die Probleme, die die Gläubigen damals hatten, an die das orientiert war?
Also mir fällt natürlich sofort ein, was geschrieben ist in der Apostelgeschichte, nicht? Paulus hatte das Problem, dass er ja die ganze Mission unter den Heiden, die er aufgebaut hatte, über Jahrzehnte jetzt, dass er das ja alles zentralisieren wollte in einer Gesamtgemeinde. Und das Zentrum der Gemeinde für Paulus war Jerusalem. Aber seine eigenen Leute haben es ihm sehr schwer gemacht. Die haben ständig an ihm herumgetüftelt und herumkritisiert, dass er sozusagen den Heiden ein Evangelium ohne Beschneidung predigt, ein Evangelium ohne gewisse eben typisch jüdische Heiligtumsgeschichten und so weiter. Und dieser Brief hat offensichtlich die Aufgabe, den Leuten klarzumachen, Leute, alles, was ihr hier vor Augen seht, ist mittlerweile ein Schatten. Das Wahre ist in Christus erfüllt. Und der Hebräerbrief ist das, hat das ja zum Hauptthema, nicht? Es geht um das himmlische Heiligtum, es geht nicht mehr um den Tempel in Jerusalem und so weiter. Und das musste offensichtlich alles noch geschrieben werden, bis dann durch die Zerstörung des Tempels die Frage des Tempels auch für die Judenchristen obsolet wurde. Das war dann nicht mehr wichtig. Man hat dann auch wahrscheinlich mit den Jahren doch langsam begriffen, dass Christentum nicht einfach fortgesetztes Judentum ist. Also diese Änderung, die durch den Tod Jesu am Kreuz gekommen ist, die hat dann doch immer stärker in ihrer Bedeutung sozusagen das Denken der Leute erfüllt. Aber der Beitrag des Apostels Paulus in der ganzen Sache war, dass er sozusagen den Heiden Christus predigte, die keine jüdische Vergangenheit hatten, und dass die Judenchristen lernen mussten, wir können mit denen als Brüder zusammentun, auch wenn sie nicht beschnitten sind und so weiter. Und das war eine ganz wichtige Entwicklung, die Paulus da vorangetrieben hat. Und der Hebräerbrief in seiner ganzen Botschaft unterstützt dieses Vorhaben. So ein Empfinden habe ich.
Wir haben auch Passagen im Hebräerbrief, die deutlich vor Augen führen, dass die Adressaten in einer Verfolgungssituation sind und dass es ihnen von daher auch ihr Leben einfach kompliziert ist und schwer ist und dass sie auch ein besonderes Durchhaltevermögen und eine besondere Beziehung zu Gott brauchen, um einfach damit fertig zu werden. Also wir haben auch doch etliche, wie soll ich sagen, seelsorgerliche Aspekte oder Aspekte des praktischen Christentums im Hebräerbrief, gerade im zweiten Teil auch dann. Ja.
Und in dem Zusammenhang zum Beispiel auch, dass Leute aufgehört haben, in die Gemeinde zu kommen, ja, oder in die Zusammenkünfte, wahrscheinlich auch durch Verfolgung, das kommt ein paar Verse später da in Kapitel 10. Ich habe mir gerade gedacht, das war fast so eine Lockdown-Situation, ja. Aber die hatten nicht den Vorteil, dass sie Live-Übertragungen hatten. Und auch wir stehen in der Gefahr. Hier steht noch die Frage, können heute manche unter uns das nachempfinden, was da alles an Problemen da war? Ja, ich denke schon. Auch wir haben jetzt die Situation, dass selbst wenn kein Lockdown ist, viel weniger Geschwister in die Gemeinde kommen. Ja? Also es sind sehr wohl auch Dinge, die wir anwenden können.
Mhm. Ja, er tastet sich langsam ran hier. Wohl interessant, wir gehen jetzt noch gar nicht ein, wer den Hebräer geschrieben hat, genau in welcher Zeit. Das wird der Autor wahrscheinlich dann später angehen. Er versucht uns durch die Sensibilität, ja, vielleicht für das jüdische Problem, Tempel und so weiter, aber auch darüber hinaus. Ja, die Zeiten waren schwer vorher, vielleicht eine kleine Erleichterung, sie sind müde geworden, das werden wir alle sehen jetzt in dieser Lektion auch. Aber jetzt ist ein großer Sprung im zweiten Tag, der glanzvolle Auftakt heißt das, das gefällt mir. Lass uns mal Kapitel 2, Vers 3 und 4 lesen. Wie uns gleich oder bald nach Beginn der Hebräerbrief diese erste Zeit beschreibt. Samuel, würdest du lesen? Kapitel 2, Vers 3 bis 4.
Wie werden wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung vernachlässigen? Den Anfang ihrer Verkündigung durch den Herrn empfangen hat und uns von denen bestätigt worden ist, die es gehört haben, wobei Gott außerdem mitzeugte, sowohl durch Zeichen als durch Wunder und mancherlei Wunderwerke und Austeilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen.
Ja, danke. Was war denn wirklich jetzt im Anfang anders? Hier steht ja ein glanzvoller Auftakt. Was war anders nach dem Text? Im Anfang als später? Vielleicht zur Zeit am Ende des ersten Jahrhunderts gar nicht mehr so.
Ja, es gab fast niemanden, der Jesus noch persönlich erlebt hat.
Okay.
Ja, Augenzeugen.
Also Jesu Wunder sozusagen, ja? Und auch in Jesus zu erleben. Was könnte noch drin sich verbergen nach diesem Text?
Zeichen und Wunder durch die Apostel.
Ja.
Ja. Und ich habe den Eindruck, also für mich war hier eine Antwort auf die Frage, wieso passiert es heute nicht? Ist was falsch, ja? Mhm. Weil sogar hier steht, dass es im Anfang genommen hatte mit Zeichen und Wunder. Das hat eine andere Bedeutung als nur die Frage, mag uns Gott nicht, machen wir was falsch? Es war eine spezielle Zeit anscheinend, als der Heilige Geist, weil der Frühregen kam. Es gibt spezielle Zeiten. Und das entfrustriert etwas, warum heute nicht alles da ist. Ich finde es schon wichtig. Jetzt geht es aber nachher im Text. Und er spricht hier, dass es zu Beginn der christlichen Kirche also diese Wunder gab. Und dann kommt ein interessanter Satz. Jetzt möchte ich hier fragen, ihr seid ja aus verschiedenen Richtungen Akademiker. Wie seht ihr diesen Satz? Die mächtigen Taten Gottes waren empirische Beweise, dass die Botschaft der Rettung bestätigten. Könnt ihr das so unterstreichen? Es waren empirische Beweise. Gibt es empirische Beweise? Gibt Gott uns empirische Beweise oder müssen wir glauben? Was ist jetzt? Wie sollen wir das sehen?
Wahrscheinlich meint er Gebetserfahrungen oder sowas. Das wäre dann doch ein bisschen Erfahrung, nicht? Also ich habe mit Gott die Erfahrung gemacht, dass er meine Gebete erhört, dass er Menschen, die dem Tod geweiht waren, gesund gemacht hat oder so etwas oder Menschen bekehrt hat, für die ich lange gebetet habe oder so. Das wäre etwas Empirisches, nicht? Ja. Wo ich sagen kann, Gott ist da, ich habe erfahren, dass er wirklich wirkt und dass wir da nicht umsonst ihn anrufen und so.
Ja, Also ich habe es erlebt und andere haben es ja dann auch gesehen, wenn jemand gesund geworden ist.
Genau, und ich denke, also Jesus hat das ja auch getan. Mir ist gerade der Gichtbrüchige eingefallen, wo Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Macht hat, sage ich auch noch, steh auf, nimm dein Bett und geh. Und das war etwas Sichtbares. Ja? Also das heißt, ich glaube schon, dass unser Glaube sehr gestärkt wird durch das, was unsere Sinne aufnehmen können. Aber es soll nicht die Basis bilden, dass wir ohne diese Sinnesbeweise, ohne die empirischen Beweise nicht mehr glauben.
Deswegen sagt er auch, ich glaube, in Vorbereitung auf so eine Zeit, sagt dann auch Jesus selber, selig sind die, die da nicht sehen und trotzdem glauben. Also das Sehen ist das eine, aber das Glauben ohne das Sehen, das ist das, denke ich, worauf es auch viel ankommt.
Aber hat Gott in der Bibel irgendwo Vertrauen verlangt, bevor er die Basis zum Vertrauen geschaffen hat? Das ist die Frage. Ja, wenn er später sagt, zum Beispiel auch zu Thomas, ne, selig die, die glauben, hat Thomas die Basis gehabt? Du wolltest was sagen.
Na, natürlich. Ich wollte sagen, natürlich, er hat Jesus ja schon erlebt. Und wir lesen ja genau das dann später in Hebräer 11. Ja? Dieses Hoffen auf das, was wir nicht sehen. Aber Gott gibt uns die Basis immer davor.
Genau. Das ist wichtig, weil sonst kommen Menschen, die sagen, ich möchte doch nicht naiv sein, einfach was glauben. Ich brauche Fakten. Und in der Apostelgeschichte sehen wir, ich glaube, das ist schon empirisch, weil sie berufen sich auch immer. Wir sind Augenzeugen dessen. Ja, und es leben hier viele, die haben das gesehen. Das ist empirisch, das ist passiert. Das ist nicht Einbildung oder irgendeine Geisteskrankheit, sondern wir sind viele, die das gesehen haben, die es bezeugen können.
Ja, oft ist es ja so, dass das Empirische eigentlich auch am Anfang steht. Man macht eine Erfahrung mit Gott, Leute bekehren sich und die wissen noch gar nicht so wahnsinnig viel über die Bibel, über Glaubenslehren und so weiter. Die machen eine Erfahrung, die sie zum Nachdenken bringt und das andere folgt danach. Und beides gehört zusammen irgendwo. Also das, sag ich mal, dogmatische und das, der lehrmäßige Glaube und die Grundlagen, das, was wir glauben sollen. Aber was wäre ein Glaube, der nicht auch Erfahrung mit Gott macht? Das wäre auch ein toter Glaube letztlich.
Ja, ich glaube, das ist hier fein formuliert, im Anfang, auch da hat es seinen Sinn, im Anfang muss ich schmecken, ich muss testen sozusagen in irgendeiner Form. Und Jesus sagt ja auch im Johannes öfters, hättet ihr nicht gesehen, hättet ihr keine Sünde. Aber wenn ich sehe und erlebe und dann nicht reagiere, das ist ein Problem. Also ich glaube, das ist interessant, dass das hier im zweiten Tag hier darauf hingewiesen wird, auf diesen glanzvollen Anfang, auf den man sich beruft. Ja, das war da und da lebten ja noch die Menschen, die es gesehen haben. Gehen wir zum nächsten Tag, vom Montag, der Kampf. Lesen wir mal, Christian, würdest du Hebräer 10, Vers 32 und 31 für uns lesen?
31 und 32?
32 bis 34.
Bis 34, okay.
Genau.
Gedenket aber an die vorigen Tage, in welchen ihr, nachdem ihr erleuchtet wart, erduldet habt einen großen Kampf des Leidens und zum Teil selbst durch Schmach und Trübsal ein Schauspiel wurdet, zum Teil Gemeinschaft hattet mit denen, welchen es so ging. Denn ihr habt mit den Gefangenen gelitten, und den Raub eurer Güter mit Freuden erduldet, weil ihr wisst, dass ihr eine bessere und bleibende Habe besitzt.
Ja, interessant, dass wir jetzt in der Lektion von einem Thema zum anderen, das sind so wie kleine Stiche, wie kleine Bohrungen so im Hebräerbrief. Ne? Man denkt erst, was hat das eine mit dem anderen zu tun, so direkt. Aber wir sehen, im Anfang gab es Wunder und Zeichen, aber im Anfang war auch vielleicht die Verfolgung größer. Und er erinnert sie daran. Aber ist es nicht ein bisschen befremdend für euch, wenn ihr hier lest, dass ihr das so im Sinne der Freude, dass ihr euch freuen sollt? Das kennen wir sonst bei Petrus. Ne? Wie kann man das mit Freude, mit Positivem verbinden, wenn man doch leidet und verfolgt wird? Wie ist es möglich? Was für eine Grundlage braucht man da?
Ja, eine wichtige Grundlage ist vielleicht, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Mhm. Ja, also das war damals, glaube ich, sehr stark vorhanden im Urchristentum, dass eben dieses Mitleiden mit Christus im Vordergrund stand und dass es ja in gewisser Weise eine Ehre war oder dass es für sie okay war, wenn sie mit Christus gelitten haben und auch verfolgt wurden wie er, wenn ihnen Dinge weggenommen wurden, wie es hier steht. Das gehörte für sie einfach zum Glauben dazu und, sag ich mal, all diese Umstände haben ihrem Glauben keinen Abbruch getan. Und das hat auch irgendwo, zeigt ja die Kraft, die in dem Glauben gesteckt hat.
Das heißt, wenn ich das konsequent zu Ende denke, wenn Schwierigkeiten kommen wegen dem Glauben, könnten wir leichter durchstehen, sogar für Ehre das aufs Konto unser Inneres buchen. Oh, jetzt stelle ich mal eine schwierige Frage. Kann es sein, dass manche dann in Corona schon jetzt die Not sehen wollen, weil sie diesen Zuschuss brauchen, dass das jetzt schon eine Verfolgung ist? Brauchen wir das? Es ist, ich glaube schon, ne, wenn du sagst, das kann sogar eine Ehre sein, aber es ist nicht gefährlich, manches als Glaubensverfolgung zu sehen, was sie vielleicht noch gar nicht ist?
Wir nehmen das als rhetorische Frage zur Kenntnis.
Aber lesen wir vielleicht noch mal Petrus, 1. Petrus 4, Vers 14 bis 16. Das wird tatsächlich auch bei Petrus vertieft. Yvonne, kannst du das lesen, Vers 14 und 16? Mhm.
Wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, glückselig seid ihr, denn der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. Denn niemand von euch leide als Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als einer, der sich in fremde Sachen mischt. Wenn er aber als Christ leidet, schäme er sich nicht, sondern verherrliche Gott in diesem Namen.
Glückselig, das ist ein sehr starker Begriff, der hier genommen wird, wenn wir tatsächlich uns sicher sein können, in seinem Namen zu glauben. Das ist etwas, was wir vielleicht manchmal vergessen, wenn schwierige Zeiten kommen, auch wegen dem Glauben, dass es tatsächlich auch ganz andere Gefühle geben kann und tatsächlich bis hin zur Glückseligkeit durch den Glauben, ja, obwohl es uns vielleicht schlecht geht. Ja. Habt ihr so etwas erlebt schon mal im Leben, dass wir nicht hier nur von Zukunft reden? Hat jemand von euch sowas erlebt, wo er wegen dem Glauben verfolgt wurde in irgendeiner Form und gespürt hat, auch diese Ehre für Gott, also dass er diesen zweiten Glaubensaspekt hatte, erleben konnte?
Also ich habe noch nie Verfolgung direkt erlebt, dass jemand hinter dir her ist mit einem Schwert oder mit einer Kanone und dich jetzt um dein Leben dann sagt, glaube oder glaube nicht. Aber bei mir war das, als ich in den Beruf eingestiegen bin, also in die Zimmerei, da ist es halt ein bisschen rauerer Ton und so. Und dann war das schon öfters so, wenn ich dann gesagt habe, boah, ich esse kein Schweinefleisch, ich trinke keinen Alkohol oder ich kann am Sabbat nicht zur Prüfung kommen. Du hast dann gleich gemerkt, was ist so. Also du hast es gleich gespürt. Und es ging hinter meinem Rücken, ging das Gerede ganz sauber los. Und ich habe gemerkt, ich werde nicht so angesehen wie die anderen. Also da war irgendwas, weil sie haben gesagt, wahrscheinlich war es deswegen, weil sie einfach das nicht kannten, weil sie dem nicht gewohnt waren. Das war nicht das, womit sie Tag ein, Tag aus zu tun haben. Es war unbekannt und deswegen war es wahrscheinlich komisch für sie. Und dann habe ich auch die Erfahrung gemacht, was es heißt, sich zu schämen. Also ich habe mich damals geschämt irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber ich habe mich geschämt so vor meinen 15 Kameraden so, die alle oder die fast alle so das nicht verstanden haben. Es war schon eindrücklich und ich habe mich gefragt, warum schäme ich mich denn eigentlich? Aber es ist irgendwie so passiert und ich habe dann mit der Zeit gelernt, damit umzugehen. Ich denke, das gehört auch zu dem Prozess dazu, wenn du dich schämst und du es erkennst, diesen Prozess einzugehen und das umzukehren, um zur Verherrlichung Gottes.
Ist dir der Gedanke gekommen damals, so das Empfinden?
Ja, das ist halt mit der Zeit gewachsen, so als junger Mann vor allem. Ja, aber letztendlich, als ich dann aus meiner Zimmerei raus bin, mein Chef hat auf meinem Arbeitszeugnis hingeschrieben, er hat mich geschätzt aufgrund meiner Ehrlichkeit. Also ich habe das nie sonst gemerkt, aber am Arbeitszeugnis hat er mir das als Zeugnis hinterlassen. Und ich habe mir gedacht, wow, also irgendwas ist doch hängen geblieben so.
Schön.
Dankeschön. Das wird jetzt hier im Dienstags-Sabbatschule vertieft, jetzt mit dem Überschrift Unbehagen. Also es gibt Schwierigkeiten, die wir haben als Christen in dieser Welt, auch in damaligen Zeit. Und die Frage natürlich, wie können wir siegreich werden, das ist ja auch im Hebräer drin. Und jetzt werden uns einige Texte gegeben, was uns jetzt helfen kann, wie wir dahin kommen können, aus dieser Not herausgekommen. Lass uns einfach einige Texte lesen, die hier angegeben werden. Hebräer 2, Vers 17, Vers 18, Yvonne. Was kann uns helfen aus dieser schwierigen Situation, die uns rein runterdrückt, ja?
Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden.
Rechnen wir damit. Ja, mit diesen Gedanken, Jesus ist versucht worden in so vielen und jetzt kann er uns helfen.
Ich glaube, das ist genau das, was so Leuten hilft, die auch in ganz arger Verfolgung sind, um Jesu willen. Weil sie wissen, sie sind da nicht allein. Also du hast ja gefragt, ich habe das noch nie erlebt. Ja? Aber ich habe so viele Erlebnisberichte schon gelesen, mit denen ich mich so identifizieren konnte. Ob das jetzt aus der Zeit der Gegenreformation ist oder auch vor kürzester Zeit noch in den kommunistischen Regimes. Ja, wir haben genug Berichte hier. Und genau dieser Punkt ist, glaube ich, der, den es den Leuten sogar zur Freude macht, zu leiden für ihn. Weil sie wissen, er ist da bei ihnen, ganz nah. Und sie spüren das mit einer Intensität, die wir oft nicht haben, weil wir nicht danach suchen, weil wir nicht im Überlebenskampf stehen.
Interessant, wie Menschen sich manchmal austauschen, die Schweres erlebt haben und vielleicht was Ähnliches erlebt haben, was für ein, auf einmal was für eine Wellenlänge entsteht, was für ein tiefes Verständnis. Ja? Er könnte ja göttlich argumentieren, ich weiß, wie ihr leidet durch mein Wissen und meine Liebe zu euch. Nein, Gott argumentiert hier sogar aus der menschlichen Sicht, was er gelitten hat, um uns ganz nahe da zu sein. Ja? So wenn zwei Kriegsveteranen zusammenkommen, die auf der gleichen Front waren, ne? Das ist was ganz Tiefes. Heinz, würdest du lesen Kapitel 3, Vers 12 bis 13, was uns hier noch als Hilfsmittel, also der Herr, erstmal Jesus, der auch gelitten hat, alles.
12, 13.
Kapitel 3, Vers 12 und 13, ja.
Seht zu, liebe Brüder, dass nicht jemand unter euch ein arges, ungläubiges Herz habe, das da abtrete von dem lebendigen Gott, sondern ermahnt euch selbst alle Tage, solange es heute heißt, dass nicht jemand unter euch verstockt werde durch Betrug der Sünde.
Heikles Thema, ermahnt euch gegenseitig. Das ist in der heutigen Zeit ein bisschen schwierig, oder? Wir empfinden das so als Einmischen. Stell dir mal vor, allein in der Kindererziehung, wenn dich jemand korrigiert. Oder Frage der Autoritäten. Wie gehen wir damit um? Wie kann man das positiv münden? Das soll ja eine Hilfe gewesen sein, wenn ich das richtig verstehe im Hebräerbrief. Wie kann man denn ermahnen? Was sagt der Kontext? Wo seht ihr da eine Hilfe?
Was hat denn die Elberfelder statt ermahnen?
Ermuntern.
Eben, ich habe es vermutet, weil es geht in Richtung ermutigen eigentlich. Wenn der alte Luther ermahnen sagt, meint man meist ermutigen. Das heißt, wir stehen uns gegenseitig bei, indem wir uns unsere Erfahrungen sagen und indem wir uns Mut zum Glauben machen. Also wenn ich jetzt gerade in diesen Zeiten bete und sage, lieber Gott, bewahre diese oder jene Person, Hilfe wieder raus. Und dann passiert das und dann kann ich erzählen, der Herr tut so große Dinge unter uns und er hat jemanden wieder zurückgeholt, von dem andere gedacht haben, er wird es nicht schaffen. Und dann stehst du da und sagst, lieber Gott, danke. Da haben wir alle gar nichts dazu getan, nicht? Aber Mut ermutigt uns, macht Mut zum Glauben.
Und jetzt umso interessanter, wenn es Ermutigung ist, aber der Kontext ist der ein böses Herz des Unglaubens. Das heißt, jemand distanziert sich, wird weltlicher strukturiert, also desensibilisiert ein bisschen, ist nicht mehr nah am Glauben. Wie sollen wir den jetzt ermuntern?
Ja, offensichtlich gibt es bei Leuten, die sich von der Gemeinde entfernen, eine Zeit, wo man mit ihnen noch reden kann, wo man Einfluss nehmen kann, wo man versuchen muss, die Leute wieder in eine gute Richtung zu führen. Aber wenn irgendwo so ein Point of No Return oder so überschritten ist, dann kann es eben zu dieser Verstockung führen, von der hier die Rede ist. Und dann geht nichts mehr. dann ist einfach die Tür zu und dann ist derjenige auch nicht mehr offen. Und darum ist es eben wichtig, auch im Gespräch zu bleiben, glaube ich, solange die Türen noch offen sind und Einfluss zu nehmen. Natürlich immer mit der Hoffnung und mit dem Ziel, dass derjenige nicht verstockt wird, sondern dass er im Prinzip wieder in die Gemeinde hineinfindet und seinen Glauben wieder festigt. Mhm.
Ich glaube, das ist auch eine wichtige Form der Seelsorge. Ich glaube, du hast es vorher gesagt, dass viel Seelsorge, hat jemand gesagt, dass auch seelsorgerliche Aspekte drin sind. Ja, wir werden noch mehr sehen. Ja. Zu dieser großen Wahrheiten, die wir hier haben, die himmlischen Wahrheiten auch, wird hier viel jetzt gesorgt für uns. Ja. Wie gehen wir um? Wie kommen wir ans Ziel? Lass uns noch Kapitel 4, Vers 15 lesen. Samuel, würdest du das lesen?
Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht Mitleid zu haben vermag mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem versucht worden ist, in gleicher Weise wie wir, ausgenommen die Sünde.
Ja, da haben wir eine Ergänzung, ne, zu dem vorigen Text. Das heißt nicht nur, er hat gelitten, er hat Mitleid, sogar mit den Schwächen. Das ist eine sehr, sehr große seelsorgerliche Kompetenz oder eine Ressource, die wir haben, hier zu wissen, dass wir so jemand haben. Wie gehen wir um mit uns, wenn wir so einen Herrn haben? Ist das etwas, wo wir sagen können, wir werden den Menschen auch so entgegen oder bemühen uns oder können wir überhaupt Mitleid haben mit den Schwächen? Ich kann Mitleid haben, wenn ich sehe, dass du leidest, aber mit deinen Schwächen?
Wir sind so oft schadenfroh, wenn er dann dieser Schwäche erliegt, unser Mitmensch. Ja? Und sagen dann, na schau, jetzt geschieht's ihm recht, jetzt hat er es wenigstens einmal erlebt. Ja? Aber Jesus ist nicht so.
Ja, aber passiert euch nicht das auch, dass wenn euch Dinge in einer Erinnerung haften bleiben, die euch vielleicht auch manchmal plagt, ihr jemanden früher erkennt als ein anderer, dass er in denselben Problemen steckt?
Ja, das stimmt.
Und dass ihr dann ganz anders raten könnt als jemand, der es gar nicht versteht. Mhm. Nicht, also, du hast irgendein Problem, ich habe das noch nie erlebt, ich stehe ja eigentlich vollkommen daneben. Was soll ich dir jetzt sagen? Nicht? Wenn ich aber selber drin war, sage ich, du schau, mir ging es mal ganz genau gleich. Und ich habe damals das und das und das erfahren. Oder ich könnte sagen, ich habe damals diesen oder jenen Fehler gemacht. Mach du den nicht auch und so. Und damit würden wir uns gegenseitig ermutigen, nicht? Dran zu bleiben und eben nicht wegzugehen, in ein Stadium des Unglaubens abzugleiten oder so.
Ja. Und so wie du es jetzt sagst, so ist es, glaube ich, auch wirklich hilfreich. Aber wir versuchen ganz oft zu sagen, ich weiß genau, wie du dich jetzt fühlst. Das habe ich auch schon erlebt. Und dann geben wir irgendeinen guten Rat. Dabei passt das überhaupt nicht in dieser Situation.
Das könnte sein. Das ist vollkommen
missverständlich. Da müssen wir wirklich auch aufpassen. Ja.
Stimmt, ja.
Aber in dem Geist, in dem du es jetzt gesagt hast, denke ich, ja, so sollten wir es öfter tun. Und manchmal haben wir Angst, uns hier zu outen, zu sagen, ja, ich bin dieser...
Unsere Schwäche offenbart.
Genau.
Ja. Aber für mich ist es sehr tröstlich, dass unser Herr Jesus hier beschrieben wird, der Mitleid hat mit meiner Schwäche. Mhm. Nicht nur mit mir, sondern mit meiner Schwäche. Ich kämpfe, er weiß. Ich habe Leute erlebt in der Seelsorge, die haben gesagt, wenn es einen Knopf gäbe, dass ich das nie mehr habe, ich würde es draufdrücken. Paulus hat auch was Ähnliches gesagt, gib mir diesen Knopf, drück drauf. Nein, meine Gnade genügt dir. Aber zu wissen, er hat Mitleid und sagt nicht nur, wie konntest du das tun, sondern ich weiß, du kämpfst und ich leide mit. Das ist eine ganz, ganz starke... Das ist eine andere Sicht, ja, ein anderer Zugang. Und da passiert vielleicht, wenn die Geschwister, auch wenn wir das lernen, kann das passieren, dass es vom Begriff Ermahnen in den Begriff Ermunterung geht. Das ist, glaube ich, notwendig vorher.
Aber ich finde, das ist auch ein Spannungsfeld. Einerseits ist es gut zu wissen, dass Gott mitleidet und uns auch sieht, das gibt mir Kraft. Aber manchmal empfinde ich meine Schwäche vielleicht auch wie Sünde oder, sag ich mal, wie etwas, was mich von Gott trennt. Und eigentlich sage ich, Mensch, Gott möchte, dass ich nicht schwach bin, Gott möchte, dass ich stark bin. Und wie sieht Gott meine Schwäche an? Straft er mich vielleicht deswegen oder sieht er mich eigentlich böse an deswegen? Ja? Also manchmal verdammen wir uns auch selbst, statt dass wir vielleicht den Blick auf den mitleidenden Christus werfen. Ja?
Ja. Aber Gott ist Geist, nicht? Mhm. Und wir sind Fleisch. Und er weiß das. Er weiß, dass wir Fleisch sind. Er denkt daran, was für ein Gemächte wir sind, sagt der Psalmist, nicht? Und er weiß das. Und deshalb die einzige Art, stark zu sein, die uns in unserem Leben ermöglicht wird, ist, dass Gott mit uns ist.
Ja.
Sonst haben wir keine Gelegenheit, Stärke zu zeigen. Nur wenn Gott mit uns ist.
Gerade wenn ich selber auch meine Schwäche sehe, ich ermutige mich da immer wieder, wie Jesus seine 12 Jünger beruft. Und bei jedem siehst du irgendwann mal so eine Schwäche durchblitzen. Irgendwo hat irgendjemand irgendwas. Und das ermutigt mich so, weil das waren auch keine perfekten Leute oder die Berufungsgeschichte von Mose. Er sagt die ganze Zeit, er stammelt dahin und sagt, er kann nicht reden und sowas. Und Gott sagt, genau dich will ich. Aber also das gibt einen Mut dann auch.
Ja. Ja, also wir sind hier sehr in die Seelsorge reingeworfen. Das hört nicht auf. Jetzt kommt Elia. 1. Könige 19, 1 bis 4. Christian, hörst du das lesen? Jetzt werden wir richtig in die Seelsorge reingeworfen. Und um diese Feinfühligkeit zu lernen, mit der Gott arbeitet. Ja. Gut.
Und Ahab sagte Isebel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, was du diesen getan hast. Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging hin in die Wüste eine Tagereise weit und kam und setzte sich unter einen Wacholder und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug, so nimm nun, Herr, meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter.
Wenn das jetzt nicht Elia wäre, sondern ein Mensch, der jetzt nicht mit Gott, sondern der hat einen Auftrag erfüllt und er verhält sich jetzt so und macht solche Aussagen, wie würdet ihr diesen Menschen beschreiben?
Er hat eine Entlastungsdepression.
Entlastungsdepression.
Er hat ein Serotoninproblem, ein ganz Serotonin. Das ist seine Situation, nicht?
Ja, das ist so. Genau.
Ja, Burnout würden wir wahrscheinlich neudeutsch sagen.
Burnout, ja. Ich lese euch mal die Definition von ICD-10. Das ist die internationale Definition von einer depressiven Episode, ja. Einfach das hier mal, das mit dem, was wir hier gelesen haben. Bei einer typischen leichten, mittleren und schweren Episode leidet die betroffene Patient unter einer gedrückten Stimmung, wo einem verminderten Antrieb von Aktivität, die Fähigkeit zur Freude, das Interesse und die Konzentration sind verändert. Ausgeprägte Müdigkeit kann nach jedem kleinsten Anstrengung auftreten. Der Schlaf ist gestört, auf der anderen Seite das Selbstwertgefühl, das Selbstvertrauen und so weiter sind gestört. Das wäre jetzt eine depressive Episode, wie schwer die dann ist, aber das sind die typischen Merkmale. Ne? Haben wir doch alles bei Elia jetzt da. Ne? Schön, dass die Bibel sowas beim Propheten bringt, ne? Und ihn zeigt, der Prophet hat auch diese, auch ein Prophet Gottes, interessant, nach einer sehr großen Aufgabe, bekommt jetzt große seelische Probleme. Ja. Ich weiß noch, in Ex-Jugoslawien, ein Lehrer von uns gesagt, seid vorsichtig nach Evangelisation, wenn ihr müde seid. Mhm. Ja. Nicht nur Depression, wir sind auch anfällig für andere Versuchungen und so weiter. Was sollen wir tun, was hat Gott getan, welche Therapie hat er gegeben oder wie ist Gott umgegangen?
Essen, Schlafen, Ruhe, Wandern und dann Gottesbegegnung.
Ist das sinnvoll oder ist es nur für Elia ein Weg gewesen?
Also ich denke, jeder vernünftige Arzt würde heute einem Menschen in dieser Situation so etwas raten.
Ja.
Du hast vielleicht noch die Fragen vergessen, die Gott stellt. Ja. Die Fragen sind ja auch etwas, dass man reflektiert über seine Situation. Warum ist das passiert? Wie bin ich da reingekommen? Was ist hier eigentlich los? Das sind, denke ich, ganz wichtige Prozesse. Also Gott stellt Fragen und wir müssen uns auch vielleicht Fragen stellen, wenn wir in solchen Situationen sind oder anderen Menschen Fragen stellen, damit sie zu einer Selbsterkenntnis kommen.
Genau. Kognitive Verhaltenstherapie beispielsweise, ja. Gesprächspsychotherapie. Jetzt gab es viele psychotherapeutische Schulen. Nach einem Autor, Cousine, sind es ungefähr 80 bis 100. Jeder hat irgendwas gefunden. Ja? Und wenn ich das hier sehe, ja, kognitive Verhaltenstherapie, Tiefenpsychologie oder was weiß ich, oder etwas Gesundheit mit Sport und so weiter, ist auch inzwischen gefunden. Interessant, wenn man sieht, wie Gott vorgeht, dass wir den neuesten allgemeinen Psychotherapien sprechen. Erstmal sag, klage mal, lass mal dein Leid raus. Dann Pause, schlafen. Ich weiß noch als Co-Therapeut, wie ich klopfen musste und sie rausholen musste in der Klinik. Die Leute sagen, genug geschlafen, genug geweint, jetzt wird gearbeitet, gegessen, Struktur. Und dann darfst du wieder weinen, eine Stunde oder so. Ja? Wie Gott auch diese Struktur, dann gibt er ihm wieder zu essen. Ja, wir haben ihm auch zu essen gegeben. Noch nicht zu tief fragen, aber nachher kommen die Fragen auch. Bewegung sofort. Ne? Aber Gott hat ihn hier erstmal gelassen. Ne? Wie schön Gott arbeitet. Können wir etwas von den Prinzipien, wir sind jetzt keine Ärzte und Psychotherapeuten, aber was können wir hier was können wir transferieren für Umgang mit Menschen, die einfach müde sind? Und das ist hier das Thema. Also der Schreiber sagt hier, die Gemeinde war vielleicht ein bisschen müde nach diesen anfänglichen Angriffen und so. Ja? Und jetzt kam vielleicht eine Entspannung sogar oder vielleicht ein bisschen Depression. Was können wir an Prinzipien für uns daraus nehmen? Heute, wir haben ja auch eine spezielle Situation. Was können wir heute praktisch nehmen? Mit dieser Frage würde ich gerne dann auch beenden. Gegenwärtige Wahrheit, was lernen wir? Was tut uns Not heute, Heinz?
Ich glaube, wichtig ist präsent. Da ist jemand in Not und er soll wissen, er ist nicht allein. Damit meine ich nicht, dass er unbedingt jemand braucht, der in derselben Grube sitzt wie er. Aber jemand, der da ist, der mit ihm ist. Präsenz ist das eine. Und ich glaube, das andere ist Zuspruch und Ermutigung. Wobei der gute Ratschlag, wie es zu lösen ist, vielleicht noch warten kann. Denn wenn man in dieser Situation ist, hat man nicht die Kraft. Man muss zuerst innerlich gesund werden können. Und dazu braucht man den Balsam der Liebe, des Zuspruchs, der Unterstützung, der Präsenz des anderen. Und wenn man dann ein bisschen gesünder geworden ist, dann öffnet sich das Tor auch automatisch für gute Ratschläge. Was kann ich denn tun, um aus dieser meiner Situation wieder rauszukommen? Und dann werden die auch gern angenommen. Aber ein Mensch, der ganz unten ist, der kann mit Ratschlägen nicht viel anfangen.
Sehr, sehr wichtig, ja. Wie Gott wartet mit den Ratschlägen. Erstmal tue ich dir was Gutes, das bisschen Dopamin wieder ausgeschüttet.
Ja, das ist so.
Dass du zu Kräften kommst, dass du schmeckst. Interessant, Gott gibt ihm hier Speise, gebackenes Brot. Zwei Kapitel vorher hat er ihm sogar Fleisch geschickt. Das war wahrscheinlich ein besonderes, gutes, gesundes Fleisch. Aber interessant, ne, wie Gott sorgt für seine Knechte und ihm was Leckeres gibt. Ne? Wie können wir das übertragen jetzt? Menschen, die jetzt vielleicht tatsächlich in Depression sind oder Arbeit verloren haben. Oder was könnten wir tun, um Menschen ein bisschen die Freude zurückzugeben? Ohne viel zu reden oder zu theologisieren jetzt, sondern was können wir tun? Was können wir tun? Welche Tipps können wir mitgeben für die Gemeinden? Jetzt in dieser schwierigen Situation. Manche können nicht mehr aushalten, auch Kinder. Manche haben genug von keine Ziele, nichts zu wissen. Ja.
Also man kann mal helfen, dass zumindest die körperliche Versorgung sichergestellt ist. Ja, man macht den Rat und man kocht für die Person oder für die Familie und stellt wem was vor die Tür. Das wird schon so viel helfen. Ja.
Das war so schön, als gerade ihr mir auch, als wir Corona hatten und uns gefragt habt, was können wir einkaufen, schicken. Das tut für die Seele gut, für die Emotionen. Das ist noch mehr als, ihr habt uns jetzt nur faktisch geholfen, das ist fürs Herz was. Interessant zu diesem Thema, dass er auch schreibt, Gastfreundschaft. Ne? Alles da, was wir tun können. Was noch, was könnte man noch tun?
Also ich sehe bei Elia diese hohe Identifikation mit seinem Auftrag. Und das ist, denke ich, etwas, was wir als Adventisten auch meistens haben. Ja? Also wir nehmen unseren Glauben so ernst und wir versuchen alles, dass wir unseren Glauben irgendwie bestmöglich leben und ausleben können. Und wenn wir dann trotzdem, sagen wir, so eine Art Misserfolg verspüren oder so oder Dinge nicht so rund laufen, dann kommen wir auch in Zweifel und dann sind wir vielleicht down oder so. Und ich glaube, wir müssen uns immer wieder sagen, es ist Gottes Werk. Und ich bin zwar auch ein Rädchen im System, aber eben nur ein Rädchen und es ist Gottes Werk. Und der Erfolg hängt nicht von mir ab, sondern der Erfolg hängt von Gott und von Gottes Geist ab, dass der zum Wirken kommt. Und das ist irgendwie eine Entlastung bei aller Identifikation, die wir positiv hier brauchen, dass wir uns auch ein Stück weit schützen und sagen, wir legen es in Gottes Hand.
Das ist dieser geweitete Blick, diese 7000, die auch noch da sind. Ja? Es ruht nicht alles auf meinen Schultern, sondern, und das finde ich auch immer ganz besonders, dass wir das Leuten mitgeben. Ja.
Schön, wir sehen jetzt einen Sprung von dem Sensomotor, von dem basischen Essen, ja, ist ja primär, was wir brauchen, bis hin zu kognitiven, zu Ziele, die wir dann haben und Bestimmung und so weiter. Ich habe gelernt damals im Psychotherapiestudium, dass je tiefer der Mensch in der Grube ist, im Leid, desto mehr wie ein Baby, wie ein Kind braucht er die körperliche Zuwendung durch Essen, manche schmecken, schönes Bad nehmen, eine Massage bekommen, auch für die Ehepartner ein paar Tipps zu geben, ja. Liebevoll Wärme geben, wenn wir seelisch unten sind, ja, dass wieder Dopamin funktioniert und andere Hormone, dass alles in Gang kommt, was uns Gott gegeben hat, um dann weiter zu den Zielen, zur Besinnung zu kommen. Gott gibt uns auch im Hebräerbrief, hätten wir vielleicht nicht erwartet, ja, ein ganzes Repertoire an Seelsorge, bevor wir zu den großen Themen auch gehen. Das ist interessant, diese Sabbatschule. Und ich danke euch für die schöne Mitarbeit. Und eins betet noch mit uns.
Unser treuer Gott, wir danken dir, dass du um uns bist, dass wir dich kennen als einen Gott, der sich um uns sorgt, den wir nicht anrufen und er hört uns nicht, sondern der uns antwortet. Und das können wir bezeugen mit Dingen, die wir erlebt haben, wofür wir dir danken, Herr. Und auch, was wir in diesem Viertel studieren, den Hebräerbrief, auch dieser Text ist ein Text, der sich um unsere innersten Nöte annimmt, und der auch geschrieben ist für Menschen, die in Leid stehen, die in Verfolgung stehen, denen es nicht unbedingt gut geht und gleichzeitig aber große Wahrheiten offenbart werden, die Hoffnung geben auf eine Zeit danach, in der es alle diese Probleme nicht mehr geben wird. So mögest du mit uns sein, Herr Jesus, und uns auch durch die kommende Woche begleiten und auch aus dieser Betrachtung jetzt, Herr, das Gefühl für uns lebendig erhalten, dass wir nicht allein sind, sondern dass du da bist und dass wir mit dir rechnen dürfen. Amen.
Amen. Amen.